Einen wunderschönen guten Morgen. Richtig schön, hier zu sein. Schön, euch auch zu sehen. Ich mag das so im Rahmen der Allianz-Gebetswoche immer auch mal woanders reinspiegeln zu dürfen. Und ich habe das sehr, sehr genossen. Vor allem den Lobpreis heute Morgen. Wahnsinn, richtig gut. Hey. Also Applaus von meiner Seite. Ihr dürft gerne mitmachen. Hey, mit Worship in so einen Sonntag zu starten, das ist richtig, richtig gut. Allianz-Gebetswoche und wir haben ein ganz tolles Thema. Gott ist treu und ich mag das auch immer wieder, wenn man so ein bisschen in Themen reingezwängt wird, die man sich selbst nicht aussucht. Und dann kann man so ein bisschen recherchieren und ich sage, ach, ich bin ein neuer Fan von dieser Treue Gottes. Und bevor wir in das Thema richtig einsteigen, möchte ich euch von einer Frau erzählen, die alles verloren hat, die daran aber trotzdem nicht zerbrochen ist. Ihr müsst euch vorstellen, es ist Jahr 2009 in einem kleinen Dorf in Pakistan. Da lebt eine Frau namens Asia Bibi. So, eine einfache Frau, Christin, Mutter von mehreren Kindern. Und eines Tages arbeitet sie auf dem Feld, sie hat Durst und sie macht das, was die meisten von uns machen würden. Sie geht zum Brunnen, schöpft Wasser, trinkt dort. Da stehen muslimische Frauen um sie rum und sie beschuldigen sie, hey, du hast als Christin das Wasser verunreinigt. Die fangen an zu diskutieren und was in einer kleinen Diskussion anfing, endet für sie in einem bitteren Ernst. Asia Bibi wird wegen Blasphemie angeklagt, ein Vorwurf, der in Pakistan lebensgefährlich ist. Sie wird verhaftet und schließlich wird sie zum Tode verurteilt. Und 9 Jahre lang sitzt die Frau in Einzelhaft, getrennt von ihrer Familie, von ihren Kindern. Es gibt keinen Kontakt, niemand weiß was über sie. Sie ist isoliert, alleine, verlassen. Und doch hält sie an ihrem Glauben fest. Und das fand ich so bewundernswert. Und später sagt sie einen Satz, der alles zusammenfasst. Sie sagt, hey, sie konnten mir alles nehmen. Meine Freiheit, die konnten mir meine Würde nehmen, meine Jahre. Aber sie konnten mir nicht meinen Glauben nehmen. Denn, und jetzt kommt die Begründung, denn Gott war treu. Das ist der Kern der Geschichte. Mitten in dieser unvorstellbaren Not hat sie erfahren, Gottes Treue trägt. Und am Ende wird die Frau freigesprochen, es kommt nochmal zu einem Prozess und ein Jahr später kann sie das Land verlassen. Ne? Und doch diese Jahre im Gefängnis, die zeigen etwas Entscheidendes und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich dachte, wir können dann von Gottes Treue sprechen, wenn die Frau nach 9 Wochen rauskommt aus dem Gefängnis. Lasst uns ein bisschen großzügig sein, vielleicht nach 9 Monaten, aber noch 9 Jahren. Und die Frau sagt, hey, nee. Gottes Treue ist nicht an unsere Umstände gebunden. Wow. Gottes Treue ist ein Fels, selbst dann, wenn alles andere wankt. Ich habe den Klicker vergessen. Ab sofort bemühe ich mich einzusteigen. Sehr gut. Und genau das ist das Thema heute Morgen. Gottes Treue, das ist das Fundament unseres Glaubens. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat diese Geschichte sehr berührt, weil sie uns zu einer Frage führt, die wir normalerweise meiden oder ich meide. Hey, was bleibt eigentlich, wenn alles wegfällt? Was bleibt eigentlich, wenn alles zerbricht? Und die Bibel, die nennt dieses Bleibende mit einem Wort und es zieht sich wie so ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Es ist die Treue, Gottes Treue. Und wenn wir mal in die Bibel schauen, stellen wir fest, diese Treue Gottes, die wird 250 Mal in der gesamten Heiligen Schrift betont. 250 Mal. Und wir sehen, das ist nicht einfach nur ein Randthema, das beiläufig erwähnt wird, sondern es ist ganz, ganz zentral. Und ich würde mit euch total gern mal in die Bibel schauen, weil diese Geschichte berührt zwar, aber Gottes Treue lesen wir natürlich am allerbesten in der Bibel ab. Und ich möchte mit euch in den zweiten Timotheus schauen und einmal in die Psalmen und wir springen so ein bisschen, wir machen so ein bisschen Bibelarbeit und wir müssen ein bisschen mitdenken, aber es ist gar nicht schlimm, tut nicht weh, wir kommen alle pünktlich zum Mittagessen. Ich wollte einfach nur sagen, ja, das ist einfach mal wichtig, lasst uns ins Wort Gottes schauen. Wenn ich über die Treue Gottes nachdenke, da kam mir zuallererst dieser Vers aus dem 2. Timotheus in den Sinn. Den kennt ihr vielleicht, der ist berühmt. Und da heißt es dort im Kapitel 2, Vers 13, Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Das ist ein starker Vers. Was ist damit gemeint? Ich habe den Rolf gebeten, das mit mir mal gemeinsam zu illustrieren. Mal angenommen, der Rolf, der ist unterwegs und der möchte jetzt einen Berg erklimmen. Der hat ein Ziel, der hat eine Richtung, okay? So, jetzt helfe ich ihm mit dem Römergriff und ziehe ihn nach oben. So, das ist der Römergriff. Könntest du mal kurz loslassen? Was wäre gewesen, ne? Er hätte losgelassen. Während dem Hochsteigen. Ich hätte ihn gehabt. Vielen Dank. Dankeschön. Und hey, das kann uns so passieren. Wir sind unterwegs, wir sind im Alltag. Ich bin verheiratet, wir haben 3 Kinder. Wir sind so in der Rush-Hour des Lebens. Und es kann passieren, dass du manchmal loslässt und untreu wirst. Wie gut zu wissen, dass es da einen Gott gibt, der sagt, hey, ich halte fest. Ich halte dich fest. Das heißt, Gottes Treue ist nicht konditioniert auf unsere Leistung oder auf unsere Treue, sondern, das sagt uns dieser Vers, auf sein unerschütterliches Wesen, auf sein Sein. Und zugegeben, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber Gottes Treue gilt zuallererst sich selbst. Er kann nicht unwahr werden. Das sagt uns dieser Vers. Gott wird niemals unwahr. Lasst uns mal in den Psalm 89 schauen. Das ist ein prädestinierter Psalm dafür, wenn wir mehr von Gottes Treue erfahren und lernen wollen. Da heißt es in den Versen 14 und 15, hey, dein Arm ist kraftvoll, klick, stark ist deine Hand, siegreich erhoben deine Rechte, Gerechtigkeit und Recht, darauf gründet sich dein Thron. Gnade und Treue gehen wie deine Boten vor dir her. Das ist so eine Jobbeschreibung. Hey, wie ist der Chef? Wie ist dein Gott? Wie regiert er? Und er sagt, weißt du, bevor der König aller Könige, bevor der König ums Eck kommt, begegnest du erstmal seiner Gnade und Treue. Die gehen so wie Boten vor ihm her. Das heißt, bevor du es wirklich mit Gott zuerst zu tun bekommst, bekommst du es mit deiner Treue zu tun. Ich mag diese Bilder. Und jetzt ist die Frage, und die ist wichtig zu stellen, wem gilt diese Treue genau? 20 Verse später, wir sind immer noch im Psalm 89, heißt es dann, meine Gnade jedoch will ich David nicht entziehen und meinen Zusagen nicht untreu werden. Ich werde meinen Bund nicht mit Füßen treten und die Worte, die über meine Lippen kamen, nicht abändern. Hier begegnet uns ein Individuum, David. Und ich habe mir diesen Vers deshalb ausgesucht, weil wir als Menschen des 21. Jahrhunderts so individualistisch denken. Die Frage ist, wem gilt diese Zusage oder was? Wir lesen hier in allererster Linie, die Treue Gottes gilt zuerst mal seinen Zusagen, seinem Wort und seinem Bund. Natürlich wird er auch ein Individuum David genannt, selbstverständlich. Wie geht es weiter? Vers 36. Eines habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen und niemals werde ich David gegenüber zum Lügner werden. Jetzt haben wir wieder das Individuum. David, sein Königsgeschlecht soll für immer Bestand haben und sein Thron, solange es die Sonne gibt. Und wir sehen hier, dass Gott einen Bund schließt, ein Treuepakt schließt, natürlich mit David, aber zuallererst mal mit dem Königsgeschlecht. Und wir sehen hier auch eine messianische Verheißung. Und das ist so unglaublich wichtig zu wissen. Festzuhalten bleibt bis hierhin. Gottes Treue heißt, sein Wesen ist unveränderlich. Also er sagt es hier, er wird nicht zum Lügner. Wie gut! Er bindet sich selbst an seinen Bund. Also er schließt den Bund auch im Alten Testament und er hat sich selbst daran gebunden. Ne? Und er bindet seine Treue an seine Zusagen und an seine Verheißungen. und nicht in allererster Linie an das Individuum. Und ich dachte mir, das ist wichtig zu betonen. Denn manchmal legen wir in die Bibel eine gewisse Romantik herein, die es so gar nicht gibt. Und manchmal lesen wir vielleicht mehr rein, mehr Wünsche, die so gar nicht da sind. Mit anderen Worten, ich glaube, dass du die Gnade und die Treue Gottes auch so sehr überbetonen kannst, damit am Ende gar nicht mehr klar ist, sag mal, was wird denn eigentlich von uns erwartet? So, jetzt für alle, die unruhig auf den Stühlen schon wippen und sagen, ja, was ist denn jetzt mit uns? Was ist denn mit mir jetzt und der Treue Gottes? Wir wissen, wenn wir ins Neue Testament schauen, uns den neuen Bund anschauen, wissen wir, Jesus Christus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung einen neuen Bund geschlossen. Also Gott schließt mit der Menschheit einen neuen Bund. Er fängt nochmal an und dieser neue Bund ist natürlich so viel überragend besser als der alte Bund. Gestiftet durch Tod, durch Blutvergießen, durch die Auferstehung gibt es jetzt diesen Bund. Demgegenüber ist er treu. Wir, die Gläubigen, haben Anteil. Also wir treten in diesen Bund ein, weil wir daran glauben. Weil es einen Punkt in unserem Leben gab, an dem wir gesagt haben, ja, das macht nicht nur Sinn, sondern ich verstehe zutiefst, Jesus Christus ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat meine Schuld gesühnt am Kreuz durch seinen Tod und ich bin mit in der Taufe mit ihm begraben worden und ich bin auferstanden in Jesus Christus zum neuen Leben mit ihm. Ich glaube daran. Und somit habe ich Anteil an diesem neuen Bund. Die Theologen unter uns, die sagen, ja, was mit den Sakramenten, das führt jetzt zu weit. Also wir sagen einfach mal, nur wir glauben daran und daran haben wir Anteil. Jetzt sehen wir, dass dieser neue Bund, und das ist so wichtig, dass dieser neue Bund nicht einfach nur ein Status quo ist, sondern dass dieser neue Bund voller Leben, voller Dynamik ist, Lebendigkeit, voller Kraft ist. Das heißt, Gott schließt diesen Bund und hat eine Richtung mit uns. Wir waren jetzt in Frankreich in den Sommerferien, meine Familie und ich. Und ich habe mir vorgenommen, ich wollte in 2 Wochen alle Paulusbriefe lesen. Und das ist toll. Du liest die Paulusbriefe natürlich schon auch mit einer gewissen Geschwindigkeit und du merkst, den Mann Paulus, das ist immer wieder das Gleiche. Paulus sagt, hey Leute, lasst uns Menschen erreichen für das Evangelium. Die Wahrheit Gottes ist viel zu gut, wir müssen sie verkündigen. Wir wollen Gemeinden stiften, wir wollen Gemeinden gründen. Ne? Aber vor allen Dingen, wenn die Menschen dann mal gewonnen sind, ihm geht es immer wieder darum, hey, es geht darum, dass du und ich, dass wir immer mehr werden wie Jesus, dass wir verwandelt werden in sein Ebenbild. Die Bibel nennt es auch Heiligung. Und hey, wenn du jetzt fragst, was oder wem gegenüber ist jetzt treu? Gott treu. Genau diesem Weg, dass du und ich sagen, ja, wir haben ja gesagt zu Christus, wir wissen aber auch, Gott hat mit uns eine Richtung. Und ich habe ja vorhin 2. Timotheus auch ganz kurz zitiert. Ich möchte auch noch mal kurz drauf zurückkommen. Ich habe mir angewöhnt, solche Megaschlagzeilen, solche großen Verse mal zu schauen, okay, das berührt mich. Hey, wenn Gott treu ist oder wenn ich untreu bin, dann ist Gott treu. Dann schaue ich immer mal so ein bisschen, was steht davor und was steht denn eigentlich danach. Und im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3, also davor heißt es, und als ein guter Soldat Jesu Christi bereit zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Das fand ich interessant. Also wir sind jetzt wieder bei dem Bund, wir sind immer noch bei der Frage des Individuums und die Treue Gottes. Und wie ist es jetzt genau? Wie treu ist denn jetzt Gott auch so in meinem Alltag? Paulus sagt doch hier seinem jungen Schützling Timotheus, hey, im Rahmen des Bundes Gottes gibt es eine Dynamik, da gibt es eine Richtung, da gibt es Nachfolge, da gibt es, und ich fand es stark, Begriffe wie Wettlauf. Es geht darum, ja, ja, du bist Nutznießer jetzt schon des neuen Bundes, aber es geht um auch einen Siegeskranz. Es geht um, diese Worte benutzt er, Krieg und Kampf. Und es geht darum, für das Evangelium zu leiden. Ich weiß, nicht jeder ist ein Evangelist. Aber natürlich, es geht um Entbehrungen. Das bedeutet, darf ich das so sagen, darf ich uns hier in Sippenhaft nehmen? Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann steuert mein und dein Leben auf ein Ziel zu. Dann habe ich mein Leben in seine Hand gelegt und er sagt, komm, folge du mir nach. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass du mir immer ähnlicher wirst. Und das ist keine Ewigkeitsvertröstung, ihr Lieben. Das gilt uns jetzt schon. Diesem Wettlauf, diesem Kampf, dieser Dynamik gilt diese Zusage. Gott ist treu. Denn ich weiß nicht, wie lange ihr schon unterwegs seid im Glauben. Vielleicht bist du erst kürzlich zum Glauben gekommen. Vielleicht bist du auch schon längere Zeit dabei. Aber wer gelernt hat, in seinem Herz zu lesen und die Erfahrung gesammelt hat, wenn er dranbleiben möchte, oh ja, das hat mit Leiden zu tun. Dranbleiben hat manchmal auch echt was mit einem Kampf zu tun. Es wird manchmal auch richtig tough. Wir gehen durch Zeit, ne? Und dieser Gott lässt es wirklich auch zu. Und ja, ich bin in diesen Zeiten versucht, mich nicht immer an die Regeln zu halten, wie es dieser letzte Vers sagt. Ich bin versucht, auch Ablenkungen zu folgen. Aber wer ernstlich Christus nachfolgen will, ja, der wird auch manchmal abgelenkt. Und ja, der wird auch verleitet, sich nicht immer an die Regeln zu halten. Ne? Aber dem gilt diese Zusage. Wenn wir untreu sind, dann ist Gott treu. Gottes Treue bindet sich nicht an meine Performance, nicht an meine Leistung. Gott ist treu, auch wenn ich untreu bin. Und Gottes Treue ist unabhängig von meinen Stimmungen. Er bindet sich selbst an sein Wesen, an seine Zusagen. Und genau das ist der Anker für mein Glaubensleben. Wie gut, wie gut, wie gut, wie gut. Ich würde total gerne mit euch im letzten Teil dieser Predigt mal anschauen, was wir jetzt mit dieser gewonnenen Erkenntnis machen. Also ich habe es ja eingangs schon erwähnt, über 250 Mal spricht die Bibel von der Treue Gottes. Und das ist beeindruckend, das ist tröstlich, natürlich ist es auch entlastend. Und trotzdem stellt sich doch so diese ehrliche Frage, sag mal, wenn Gott so treu ist, wenn Gottes Treue so ein Heimathafen für mich ist, ein sicherer Anker ist, warum erlebe ich das oftmals nicht so sehr in meinem Alltag? Und bei uns in der Kirche kommen wir immer an diesem Punkt in der Predigt vom Wow zum How. Also wie bekommt das Thema jetzt Füße? Beziehungsweise wie kann ich die gewonnene Erkenntnis aus der Bibel in meinen Alltag einfließen lassen? Und ich glaube, bevor ich das in meinen Alltag einfließen lasse, muss ich mal überlegen, was hindert mich daran? Was hindert mich daran, dass diese Treue Gottes mein Alltag bestimmt? Was hindert mich daran? Und ich weiß nicht, ich habe diesen einen Satz schon öfter gehört in letzter Zeit, neulich erst im Fitnessstudio. Ja, ich gehe regelmäßig, man sieht es nicht so, aber ich gehe immer wieder ins Fitnessstudio. Und dann höre ich in der Umkleidekabine, wie sich da zwei Jungs zurufen, hey, ich bin gerade die beste Version meiner selbst. Und ich denke dann, also ich verstehe das, aber was ist es eigentlich für ein Ziel, die beste Version seiner selbst zu sein? Und wenn ich über Treue Gottes nachdenke, denke ich, wenn ich so denke, dann bin ich mir selbst untreu. Geht es darum, die beste Version seiner selbst zu sein? Sich selbst wie so ein Produkt zu behandeln, sich ständig zu optimieren, sich zu vermarkten, sich zu vergleichen? Und dann stellst du dir schon mal die Frage, wenn wir auch über die Treue Gottes nachdenken, über seine Gnade, darüber, dass er ein sicherer Anker ist. Ich stelle mir die Frage, sag mal, wann sagt eigentlich mal jemand, hey, es ist gut so, wie es ist. Du bist gut so, wie du bist. Wir leben ja in so einer Zeit, man nennt es kultureller Kapitalismus, die uns zu Dauerperformern macht. Und das ist auch so ein bisschen meine Kritik an christlichen Influencern. Ja, ständig vermarkten, ständig performen, ständig auf Hochglanz sein. So schön wie möglich, so erfolgreich so möglich, so witzig wie möglich, so sportlich wie möglich. Und hey, bleib dabei bitte auch authentisch, ja? So. Und diese Ansprüche, diese ständige Vergleichbarkeit, dieser Druck, das macht doch saumäßig müde. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum sind wir immer so müde? Weil wir Dauerperformer sind. Und wir waren neulich mit der Family zu Gast bei Schwager und Schwägerin und die hatten auf ihrem Küchenblock so einen kleinen Kalender stehen. Und da lese ich folgenden Spruch, der tut gut. Denk nicht immer nur an das, was du nicht hast, sondern auch mal an das, was du nicht kannst. Und dann merkst du, hey, so die meisten, ist, ich mag Kavol-Kalender, das sind so diese christlichen Kalender, ja? Aber die meisten, die biegen doch dann ab nach diesem Satz. Denk doch nicht immer nur an, was du hast, dann kommt immer das Tröstliche, du bist toll und du bist eine Sonnenblume und was ist ich was. Na, aber ich mag das, dass man sagt, denk nicht immer nur an das, was du nicht hast, sondern auch mal an das, was du nicht kannst. Und ich dachte mir, ja, wie tröstlich. Also wenn Gott wirklich so treu ist und ein sicherer Heimathafen ist und ein Anker für mein Leben ist, dann kann ich doch auch mal einen Moment hinsitzen und denken, ja, ich kann so unglaublich viel nicht. Und ich habe auch so unglaublich nicht viel. Ich habe auch so wenig, sagen wir so. Und hey, es ist okay. Es ist okay, warum? Weil Gott treu ist. Ich habe noch einen Sohn, das ist mein Lieblingsbeispiel, echt so, was uns immer wieder aus diesen treuen Armen Gottes herausreißt, ist unsere Perfektion und Selbstoptimierung. Jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel. Vielleicht kennt ihr diesen Ort Norwegen Trolltunga. Ey, ich sag dir, wenn du es da mal hinschaffst, da mal oben stehst und jemand macht ein Foto von dir und du postest es dann auf Facebook oder Instagram oder sonst was, ich sag dir, hast du es geschafft. Es ist perfekt, oder? Ich meine, der Typ oder die Frau, die ist ja genial. Und dann kannst du vielleicht auch einen Handstand, so wie der jetzt hier, da bist du durch. Ja, so. Wahnsinn und toll. Und dann schauen wir das uns auf Instagram an und werden alle neidisch. Also ich bin so ein Typ, ich werde immer so neidisch. Mann, wie kommt der da hin? Und man hat einen Handstand gelernt. Aber weißt du, was der weitere Punkt ist? Die Wahrheit ist, und das sehen wir auf dem nächsten Bild, wenn du an dieser Spitze stehen willst und von dir ein Foto machen willst, dann musst du 3 bis 5 Stunden da anstehen. Und dann frage ich mich, wer ist so doof und macht das? Aber hey, Hauptsache, wir haben das perfekte Bild auf Instagram, oder? Hauptsache, wir performen. Und das finde ich traurig und das finde ich krank und ich bin wirklich, also ich glaube, wir brauchen das dringend, diese Stimme, und vielleicht kennst du die auch, dieses, es reicht noch nicht, es muss besser werden, ne? Das ist so eine Stimme, die uns antreibt. Und ich glaube, wir brauchen dringend eine andere Stimme. Und jetzt kommt die Frage, wie kann ich das jetzt in meinen Alltag einfließen lassen? Also wie wird es jetzt ganz konkret? Und ich glaube, die Treue Gottes kann ich einüben. Ich kann sie nicht schaffen, Gott ist treu, aber ich kann sie einüben. Wie? Ich glaube, es geht vielleicht darum, dass wir sagen, am Ende eines Tages, hey, der Tag war nicht perfekt, aber er war okay. Vielleicht geht es darum, dass wir am Ende einer Woche, am Ende eines Monats, am Ende eines Jahres sagen, hey, das Jahr war nicht perfekt. Aber es war gut so. Und vielleicht geht es am Ende eines Lebens auch darum zu sagen, nicht, es war perfekt, aber es war gut. Warum? Weil Gott treu ist. Und wir denken so oft darüber nach, wie die Dinge besser sein könnten. Und ich stelle mir das manchmal vor wie in so einem Koordinatensystem. Ja? Alles muss besser sein, alles muss irgendwie cooler sein, besser noch, weiter noch, höher noch, schneller noch. Und die Leute müssen noch mehr begeistert sein. Aber was wäre, wenn wir das mal so ganz bewusst, und so üben wir, glaube ich, diese Liebe und Treue und Gnade Gottes ein, mal ganz bewusst die Dinge wieder zurückholen, mehr in die Mitte und sagen, schau mal, wo ich letztes Jahr war. Letztes Jahr ging es mir viel, viel schlechter und schlimmer. Und so hole ich die Dinge einfach wieder zurück in die Mitte, so ganz bewusst. Und ich glaube, das verändert den Blick. Und wenn wir die Treue Gottes in unseren Alltag einfließen lassen wollen, dann brauchen wir ganz, ganz dringend eine Kategorie. Und die heißt gut genug. Gut genug. Vielleicht kennt ihr den Psychologe Donald Winnicott. Das ist jetzt auch nochmal mein Highlight-Beispiel, wirklich. Der sagt dieses Prinzip, the good enough mother, ihr Mamas, ihr Papas, aber vor allen Dingen ihr Mamas, das ist für euch. Es reicht, gut genug zu sein. Nicht perfekt, nicht fehlerlos, nur einfach, liebevoll, menschlich. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Du musst kein perfekter Single sein, kein perfekter Vater, keine perfekte Mutter, kein perfekter Christ. Es reicht, wenn du gut genug bist. Und ich habe eine Smarties-Packung mitgebracht. Wir haben ja 3 Kinder und wir sind ja auch voll in diesem Familienbusiness. Und ich habe als Vater immer noch nicht auf die Kette gekriegt, warum Kinder, die zum Kindergeburtstag eingeladen wurden, fast so gefühlt mit mehr Geschenken nach Hause gehen als das Geburtstagskind. Darf ich mal fragen, welche Mama damit angefangen hat? Ich tue ja nichts, ich will nur reden. Ich will echt nur reden. Und ich frage mich da manchmal, sag mal, hat es jetzt irgendwie, haben das die Kinder erwartet? Nein, ich glaube, es ist diese Perfektion. Es muss einfach perfekt sein. Es muss gut sein, weißt du? Und dann machen die immer noch so schöne Tütchen und so weiter. Und dann wird mit Kalligrafie auf diese Tütchen draufgeschrieben und so weiter. Und du bist ein Engel, Psalm so und so. Und ich denke mir, du bist in der Rush Hour des Lebens. Hey, es ist so stressig und du lässt mit Kalligrafie und schreibst es auf die Tüte. Das ist Perfektion ohne Ende. Und ich dachte mir, ich bin ja auch nicht im Brennpunkt aufgewachsen und ich bin auch in der schwäbischen Kleinstadt auch groß geworden, in der Grundschule. Und weißt du, ich habe mich immer gefreut, wenn wir Geburtstag hatten, also ich habe einen Bruder, einen Zwillingsbruder, deswegen sage ich wir, dann haben wir immer Smarties mit in die Schule gebracht. Und wir haben da nicht die ganze Packung verschenkt, sondern einfach nur so eine kleine Smarties-Packung. Und wir waren die Helden in der Klasse. Und mehr haben die auch nicht mitbekommen. Nach Hause, die Freunde vom Kindergeburtstag. Und damit schließe ich, und die Lobpreiser, die dürfen jetzt nach vorne kommen. Ich konnte jetzt natürlich nicht für euch alle Smarties mitbringen, aber ich würde jetzt einfach mal, bis die Lobpreiser da sind, ein paar verschenken, ja? Du kannst sie gerne weitergeben. Du bist eine. Jetzt guck mal, wie gut du fangen kannst. Gut geworfen, dein Mann auch, oder? Sonst gibt es Stress zu Hause. Du, jetzt Vorsicht, Vorsicht. Ihr sagt mir, wenn ihr ready seid. Seid ihr ready? Doch jemand? Oh, das ist zu weit. Nach der Predigt. Also erstmal ihr zwei. So. Was wäre, wenn wir uns nächste Woche vielleicht einfach eine Packung Smarties kaufen? Und ich habe mir vorgenommen, die eine nehme ich mit nach Hause und die stelle ich mir auf den Schreibtisch. Einfach so als Erinnerung zu sagen, hey, manchmal bist du so in diesem Wettlauf. Manchmal bist du auch dieser Typ, der da in Trolltunga steht und das perfekte Bild will. Und alles perfekt will und alles wunderbar will und alles muss immer wunderbar und gut sein und noch besser werden. Aber was wäre, wenn wir das wirklich einüben, diese Treue Gottes, einfließen lassen in unser Leben, indem wir sagen, na klar kriegst du die Smarties. Der Rest ist aber nach der Predigt. Was wäre, wenn wir einfach sagen, hey, es ist gut genug. Es ist gut genug, so wie es ist. Und so darf ich das einüben. Und wir sind ja nicht in so einem Autosuggestionsprogramm, sondern zu wissen, hey, genau das Ding, das stelle ich mir hin. Gott, ist es gut genug, weil du treu bist. Weil du treu bist. Herr, und ich will diesen Weg gehen von ganzem Herzen. Wir wollen dir nachfolgen. Wie gut zu wissen, hey, man kann abschmieren, man kann dich aus den Augen verlieren, man kann Versuchen nachgehen. Manchmal sind wir versucht, den Regeln entsprechend nicht zu kämpfen. Aber Herr, du siehst, dass wir es entschlossen wollen. Und wie gut, dass du uns versprochen hast, dass du uns hältst. Du hältst uns. Du bist treu. Das ist das Fundament unseres Lebens. Und darauf vertrauen wir dir. Und ich bete ganz besonders für die Person heute Morgen, die das ganz, ganz dringend braucht. Deine Nähe, deine Zuwendung, deine Liebe, deine Güte, deine Treue, deine Größe. Komm, begegne du uns. Wir brauchen dich. Danke, dass wir nicht für uns selbst kämpfen müssen, sondern dass du für uns gesorgt hast. Alles ist geschehen, hast du gesagt, am Kreuz. Und diesem Bund gegenüber bist du verpflichtet. Danke, dass wir genug sind. Amen.